Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Willkommen zur Plattform Radio Free FM um 16 Uhr auf der 102,6 hier im Sender. Wie jeden Montag bis Donnerstag um diese Zeit auf diesem Sendeplatz die Plattform. Mein Name ist Michael Trost und das Thema heute ist ja aus dem technischen Bereich. Es geht letztendlich um Automobil, um Simulation und um Fragestellungen der Ergonomie, die sich ja so für die Software, für die Entwicklung im Zusammenhang mit Software, die sich aus Anforderungen von Sicherheit heraus ergeben. Ein spannendes Thema. Wir sprechen, muss man auch dazu sagen, das ist in der Reihe Frauen im Ingenieursbereich. Heute in meinem Studiogast von der Technischen Hochschule in Ulm, Frau Professor Dr. Manuela Beun. Frau Beun, ganz herzlich willkommen hier bei uns in der Plattform. Schön, dass es diesmal geklappt hat. Ich musste, glaube ich, schon mal den ersten Termin verschieben, aber nach großer Mühe, einen neuen zu bekommen, hat es geklappt. Sie sind da. Sehr schön.
Vielen Dank. Ich freue mich, hier zu sein und ein bisschen was zu den Themen Simulation und Fahrzeugsicherheit, Ergonomie an die Hörerin oder den Hörer bringen zu können.
Wir sind gespannt und ich würde vorschlagen, wie wir es immer zu handhaben, Frau Beun, bevor wir ins Thema einsteigen, wir machen einfach eine kurze Vorstellrunde, wenn Sie den Hörern vielleicht so vorweg ein klein bisschen was Sie vielleicht denken, was interessant und spannend sein kann, zu sich einfach erzählen können. Kleine Vorstellrunde, damit die Hörer einfach ein bisschen Bescheid wissen, wer denn Frau Beun ist.
Ja, sehr gern. Mein Name Manuela Beun. Ich habe vor etlichen Jahren mittlerweile Physik studiert. Und schon während meines Studiums bin ich mit Simulationen in Berührung gekommen im Rahmen von Projekten, habe das Ganze dann in einer Promotion vertieft. Da war ich am GKSS-Forschungszentrum ganz im Norden oben in Geesthacht und habe mich um Simulation von Kondensstreifen, Mikrophysik in Wolken beschäftigt, ein ganz anderes Thema, gehört zum Themenkomplex Klimamodellierung. Und bin dann im Anschluss daran in die Industrie gegangen und da bin ich hier nach Ulm gekommen zur Firma Takata. Mittlerweile heißen die Joyson Safety Systems oben auf dem Eselsberg, ein Entwickler von Airbags und Sicherheitsgurten. Und ich bin dorthin gekommen und hatte die Aufgabe, einen Simulationsbereich aufzubauen. Das war im Prinzip der absolute Treffer für mich, weil das war natürlich was mir sehr am Herzen lag. Und das habe ich dann gemacht. Ich war insgesamt 15 Jahre bei Takata in verschiedenen Positionen. Wie gesagt, vom Aufbau der Simulation und der Leitung dieser Abteilung. Dann nach einer Babypause bin ich in den Entwicklungsbereich gegangen, habe dort eine Abteilung übernommen und aufgebaut, die Kopfschutzsysteme entwickelt. Das heißt, im Seitencrash, wenn Sie da mit dem Kopf seitwärts aufschlagen, die sie da schützen. Und nach einer zweiten Babypause musste ich nochmal wechseln und bin dann in globale Projekte gekommen und habe dann für den Kunden Toyota und dann für den Kunden...
Sagen wir lieber einfach vor.
Okay, Entschuldigung. Für zwei verschiedene Automobilhersteller globale Projekte geleitet und habe da Teams gehabt, die nicht nur in Europa ansässig waren, sondern auch in Asien, Korea, China, in Amerika und hier in Europa unsere Entwicklungsstandorte hier in Deutschland, aber dann auch Produktionsstandorte in Rumänien zum Beispiel, die da eine Rolle mitgespielt haben. Also sehr global das Ganze und sehr spannend. Und dann habe ich mich 2009 entschieden, an die Technische Hochschule Ulm zu wechseln, damals noch Hochschule Ulm, und bin seitdem hier Professorin, und zwar in den Lehrgebieten Physik, Mathematik, Fahrzeugsicherheit und Crash- und Insassensimulation. Das sind die Themenbereiche, die ich abdecke und die Studiengänge, in denen ich unterwegs bin. Das sind die größtenteils die Fahrzeugtechniker, aber auch Maschinenbauer. Und ich bin in der Studiengangsleitung des Studiengangs Computational Science and Engineering. Das ist ein gemeinsamer Studiengang mit der Universität Ulm. Und hier bilden wir im Endeffekt ja Berechnungsingenieure aus. Also da schließt sich dieser Kreis dann auch wieder.
Ja, das heißt, an der Technischen Hochschule oder THU, wie es hier kurz auch genannt wird, ist der Bereich Automobil durchaus ja, beheimatet oder sehr präsent. Ja. Und das Thema Simulation im Umfeld von Fahrzeug, Sicherheit und von Weiterentwicklung von eben Sicherheitsausstattung, das ist ein Thema, was dort an der Hochschule auch gemacht wird und dann auch die Studenten erlernen können.
Genau, also speziell ein Kollege von mir, der von einem Automobilhersteller kam und wir sind gerade in diesem Bereich Crash- und Insassensimulation. Diese Vorlesung bieten wir an und da kann man im Prinzip von den Basics an das Ganze machen und das auch mit einem kleinen Projekt abschließen. Das ist da angesiedelt. Und ansonsten bieten wir auch immer im Bereich der Projekte, die unsere Studierenden im sechsten Semester absolvieren müssen, bieten wir da auch Themen an. Mhm, ja. Und das Thema Automobil allgemein ist natürlich auch angesiedelt. Also nicht nur im Sinne Fahrzeugsicherheit, sondern auch Fahrwerksentwicklung, Elektromobilität etc.
Also ein Thema, wo sicherlich immer was vorangeht, sage ich mal, wo die Technik auch viele Fortschritte macht, weil wir das Thema Simulation und das Thema Sicherheit angesprochen haben. Generell das Augenmerk auf Fragestellungen von Sicherheit, die dann auch in Simulationen eingebracht werden können. Seit wann macht man das in der Form? Also früher hat man halt Autos gebaut und naja, vielleicht das Auto mal gegen die Wand gefahren, um zu gucken, hält oder hält nicht. Gibt es das seit 70er, 80er Jahren oder erst auch später? Oder wann ist dieses Augenmerk in dieser in diesem Bereich denn, also zum Beispiel, dass man auch Studienfach oder Studium sich im Studium wiedergefunden hat, seit wann macht man das so überhaupt?
Also insgesamt Augenmerk auf die Fahrzeugsicherheit. Ja, im Prinzip 70er, 80er, da hat es richtig intensiv angefangen und wurden ja auch die ersten Crash-Programme dann gefahren. Ansonsten hier an der Hochschule mache ich mit zwei Kollegen auch noch, die von Joyson Safety Systems kommen, seit 1999 die Vorlesung Fahrzeugsicherheit. Mhm. Und mit dem Kollegen Imsweiler machen wir die Crash- und Insassensimulation jetzt seit 2010. Also das sind die Zeitbereiche hier an der Hochschule. Aber insgesamt ist das natürlich älter. Also seit den 80er Jahren wird simuliert in dem Bereich. Ich selbst bin 94 da eingestiegen. Aber da waren das wirklich noch die Anfänge der Simulation. Mittlerweile ist das ja ein Standardwerkzeug, was überall eingesetzt wird.
Das heißt, die Simulation unterstützend, um einfach sicherheitsrelevante Systeme weiterzuentwickeln, hat auch sehr viel zu tun dann mit der Weiterentwicklung der Hardware oder eben der Rechnerwelt. Das heißt, eine Rechnerwelt aus den 70er, 80er Jahren war sicherlich noch nicht geeignet, leistungsfähig, um überhaupt zur Simulation zu rechnen. Und das hat sich dann jetzt erst in den letzten 15, 20 Jahren wahrscheinlich dann so ergeben, dass man das dafür auch hernehmen kann.
Ja, genau. Also die Modelle sind halt immer komplexer geworden, wenn man anschaut, was am Anfang an Modellen da war. Das waren ganz einfache Modelle. Ist interessant, was die damals schon alles rauslesen konnten. Das könnten wir heute wahrscheinlich gar nicht mehr so, weil wir ja im Prinzip auf ganz andere Dinge schauen. Aber mittlerweile sind wir im Bereich ja von, wenn wir nachher auf die finiten Elemente zu sprechen kommen, von Millionen von Elementen und da werden Rechnungen auf riesigen Clustern gerechnet.
Also eine gigantische Rechenleistung, die da auf jeden Fall gefordert ist. Das ist dann quasi das, was geschieht. Der Anfang der Dinge ist natürlich überhaupt eine Fragestellung. Die Fragestellung heißt ja dann, wie kann ich ein Auto sicher machen oder wie kann ich Unfälle, also nicht nur das Auto allein, sondern wahrscheinlich den Automobilverkehr sicherer gestalten, was ja dann zum einen was mit Fluss, mit Lenken oder in dem fortschrittlichen Status auch was mit der autonomen Fahren zu tun hat und zum anderen aber einfach auch Standard, sagen wir, Unfälle, die eben passieren, wahrscheinlich analysieren und Daten-Input liefern. Sprechen wir einfach mal ein bisschen über die Ist-Lage. Was für Themen sind heute in Bezug auf Sicherheitssoftware, Sicherheitsmaßnahmen, die überdacht oder entwickelt oder weiterentwickelt werden, relevant? Also sprich, wo sind die Probleme, wo sind schwerpunktmäßig Unfälle, bei denen man Gegenmaßnahmen zu treffen oder Maßnahmen oder Abhilfe versucht zu schaffen? Also Was ist sozusagen der Data-Input, der erstmal geliefert sein muss, um dann irgendwas draus zu gestalten, zu simulieren, zu machen, aus einem Output, der dann heißt, verbessern wir hier so und so?
Ich hole mal ein kleines bisschen aus und zum Thema Fahrzeugsicherheit. Die Fahrzeugsicherheit unterteilen wir in zwei Bereiche. Einerseits die passive Sicherheit, die in den 80er, 90er Jahren im Vordergrund stand und auch 2000er noch, wo es darum geht, wenn ein Unfall denn passiert. Wir Menschen machen Fehler, es passieren Unfälle. Wenn der passiert, dann die Folgen möglichst zu reduzieren. Und das ist die passive Sicherheit. Da sind wir mit Airbags dabei, da sind wir mit Sicherheitsgurten dabei. Das sind die wesentlichen Elemente im Fahrzeug, die da eine Rolle spielen. Und die zweite Entwicklung, die sich dann daran angeschlossen hat, das ist die aktive Fahrzeugsicherheit und das ist, da gehen wir nicht nach dem Crash, also nach dem Zeitpunkt, wenn der Crash begonnen hat, sondern wir gehen vorher in dieses Zeitfenster rein und versuchen, den Unfall zu vermeiden. Das ist unfallvermeidende Fahrzeugsicherheit und heutzutage spricht man sogar von integrativer Fahrzeugsicherheit, integraler Fahrzeugsicherheit, weil man erst versucht zu vermeiden und dann mit dem Wissen daraus im Prinzip die Insassenschutz Systeme sozusagen vorschärfen kann und dann eine bestmögliche Rückhaltewirkung im Fahrzeug erreicht.
Da gibt es jetzt bestimmt dann einen Haufen Daten oder wahrscheinlich gibt es irgendwelche Institute, die aus Vorfällen dann irgendwelche Schwerpunkte, also Clustering treiben, sagen, eine Häufung von diesem oder von jenem, Häufung von Auto ist aus der Kurve getragen worden, Auto ist aufgrund, was weiß ich, von bestimmten zu schnell fahren, sage ich mal, Dingen, die Fahrer irgendwo oder die Fahrerinnen einfach nicht mehr, wo das Auto nicht mehr kontrolliert werden konnte, verursacht haben. Also gibt es da wahrscheinlich jede Menge an Analysen, die Probleme erkennbar oder eben die Anforderungen erkennbar machen, wo man an der Stelle dann Abhilfe schaffen muss.
Ja, genau. Also da gibt's die Unfallforschung und da wird natürlich sehr genau analysiert, was für Crashs sind aufgetreten, was für Trefferlagen waren das etc., was für Verletzungen sind aufgetreten und diese Ergebnisse, die fließen dann in sogenannte Spezifikationen ein. Das sind zum Teil Gesetze, das sind aber zum Teil auch Anforderungen der Verbraucherschützer. Ein ganz bekannter Anforderung ist der Euro NCAP zum Beispiel, Euro NCAP, der mit dem mittlerweile ja hier in Europa alle Fahrzeughersteller werben. Wenn sie da 5 Sterne bekommen haben, dann ist das natürlich ein sehr gutes Argument. In Amerika gibt es die FMVSS. Da gibt es sehr verschiedene Anforderungen. IHS gibt es noch. Dann gibt es auch global noch andere NCAPs. Und all diese Spezifikationen muss man natürlich als Fahrzeughersteller oder dann auch als Zulieferer im Blick behalten und sich da entsprechend dann oder da die zum Ziel der eigentlichen Entwicklung der Fahrzeugsicherheit zu machen. Mhm. Und da ist schon ziemlich viel geschehen. Also wenn man bedenkt, dass wir in den 70er Jahren bei um die 21.000 Verkehrstote pro Jahr waren, jetzt auch bedingt mit durch die Pandemie sind wir bei knapp 2.600. Also da ist in Deutschland sehr viel geschehen, aber auch europaweit und weltweit. Aber es ist halt auch noch viel zu tun. Also wenn man sich anschaut, weltweit sind es im Moment so 1,2 bis 1,3 Millionen Verkehrstote pro Jahr. Vielleicht so ein Vergleich, um das einordnen zu können, das sind 7 vollgefüllte Jumbos pro Tag. Und das ist natürlich viel zu viel.
Wobei man natürlich mal den Vergleich führen zu 1970 und früher muss man natürlich auch die Anzahl der Autos nennen. Ja. Und die sind natürlich seit den 70ern, ich weiß nicht, wie aktuell auf den Straßen unterwegs sind, wie viele Autos, aber es sind auf jeden Fall Faktor 3-mal so viel, schätze ich, oder mehr, ja. Also insofern sind immer mehr Menschen unterwegs, die Straßen entsprechen ja auch verstopfter. Und insofern ist das in Relation deutlich zurückgegangen. Und was Sie angesprochen haben, ich glaube natürlich an Faktor, wie zum Beispiel in den 70er Jahren kam man ja die Kopfstützen kamen, die Gurtpflicht ist gekommen ich glaube das Thema Crashzonen ist dann auch irgendwo vertieft worden. Das heißt, das sind so die Entwicklung der, glaube ich, der 70er Jahre, vertieft, die mir zumindest mal so einfallen. Und andere Themen, ich weiß gar nicht, die Airbags, waren das 17 oder waren es dann 80er?
80er.
Das waren
80er,
die 80er,
genau. Wo es angefangen ist, also Ende der 80er angefangen, 85 der erste Airbag, erste Front-Airbag, dann kamen auch noch die Seitencrash-Airbags und mittlerweile mit Kopfschutzsystemen etc., zum Teil auch Seiten-Airbags hinten, Interaktionsbags zwischen den Insassen, also da tut sich einiges, Knie-Airbags. Der Fokus hat sich auch immer weiter geweitet, während am Anfang hauptsächlich der Frontalcrash im Fokus war, hat es sich dann verschoben auch hin zum Seitencrash und mittlerweile, was jetzt ganz stark ist, einfach, ja, Sie können sich wie so ein Gebirge vorstellen, wo Sie die höchsten Berge abtragen und irgendwann kommen halt die anderen Gipfel zum Vorschein und mittlerweile ist man ganz stark dran, die verletzlichen Verkehrsteilnehmer in den Fokus zu nehmen, das heißt Fußgänger, Radfahrer und motorisierte Zweiradfahrer, denn die machen mittlerweile insgesamt in Deutschland mehr als 50% der Verkehrstoten aus und natürlich auch viele Verletzte.
Mhm. Zum einen ein Punkt, den ich kurz ansprechen wollte, Frau Beun. Ich weiß, wir sitzen hier in Ulm und es wurde auch in Ulm, da kann ich die Firma auch sagen, wenn es so nicht mehr existent ist, bei Telefunken in Ulm in den 70er Jahren in Bezug auf Fahrzeugsicherheit auch zum Beispiel die Sensorik entwickelt. Sensorik in Bezug auf Kfz-Abstandswarnradar und eben auch schon Straßenverlaufsradar, eine Thematik, die dann auch in der Automobilbranche später beim anderen Automobilhersteller in das Produktion, in die Produktive, also quasi heute in die Autos eingegangen ist und dort auch Standard inzwischen ist. Also man hat dann ja irgendwo weitergedacht und, sag mal, mittels Technik und mittels intelligenter Systeme den Auto zu mehr, wie soll man sagen, Intelligenz verholfen. Und wenn ich das richtig sehe, sind natürlich dann die Fahrzeuge, die man heute so vorstellt. Der gleiche Automobilhersteller, von dem ich gerade spreche, hat zum Beispiel vor kurzem auf den Markt ein Auto gebracht, das selber fahren können soll und jetzt bereits verfügbar ist. Sprechen wir also über die Thematik, was bedeutet das natürlich auch für Sicherheit, wird sicherer, wird unsicherer, mehr Gefahr, weniger Gefahren. Sprechen wir doch über die Thematik ein bisschen.
Genau, sehr gern. Das ist der Bereich aktive Fahrzeugsicherheit, den ich vorhin allerdings ohne Systeme zu nennen angesprochen hatte. Da gehören auch Systeme zum Beispiel wie ABS, ESP, alle Fahrerassistenzsysteme dazu, genau. Und aber natürlich auch Spurerkennung, Kamerasysteme, Radar, LIDAR-Sensoren, alles das spielt da eine große Rolle. Und da sind wir in diesem Bereich, der ja unter dem Stichwort zu Vision Zero führen soll. Vision Zero, das ist null Verkehrstod. Ich hatte vorhin die Zahlen so ein bisschen angesprochen. Wir sind schon einen sehr weiten Weg gegangen, gerade in Deutschland und auch in Europa, aber es sind immer noch zu viele Verkehrstote. Und Vision Zero setzt sich halt das Ziel, dass es keine Verkehrstoten mehr gibt. In manchen Städten und Regionen gibt es das sogar schon manchmal im Jahr, aber halt immer noch nicht flächendeckend. Und da ist noch einiges zu tun. Und diese ganzen aktiven Systeme, diese Fahrerassistenzsysteme, sollen da durchaus einen sehr großen Beitrag leisten. Die haben den auch schon geleistet, die sind auch mit dran beteiligt. Natürlich ABS, ESP, dass es in den letzten Jahren runtergegangen ist. Wir hatten in den letzten Jahren jetzt allerdings eine ziemliche Konstanz oder nicht mehr so einen starken Abfall. Mittlerweile jetzt durch die Pandemie bedingt wieder einen stärkeren Abfall. Aber wir dürfen natürlich, wenn es jetzt wieder irgendwann freier ist, das Ganze nicht wieder zurückgehen. Und da sollen uns diese Systeme auch mithelfen, auch in Richtung autonomes Fahren. 90% der Unfälle sind vom Menschen verursacht.
90%?
90%.
Das ist ein hoher Wert, ja.
Genau. Und deswegen setzt man natürlich in die Automatisierung hier eine sehr große Hoffnung, dass man da ein Stückchen vorankommt. Und dieses automatisierte Fahren, wenn wir uns das anschauen, also die VDI oder auch der SAE, die Society of Automotive Engineers, unterteilen die Level. Und Level 0 ist im Prinzip keinerlei Unterstützung. Solche Fahrzeuge gibt's eigentlich, im Oldtimer-Bereich gibt's die noch natürlich. Mhm. Level 1, das sind dann Fahrzeuge, die einen entweder in der Längs-, also nach vorn, oder in der Querführung unterstützen können. Das ist assistiertes Fahren. Level 2 ist heute eher das, was man standardmäßig kaufen kann. Das ist Längs- und Querführung, aber der Fahrer ist jederzeit verantwortlich. Das ist teilautomatisiert. Und was Sie gerade angesprochen haben, es gibt mittlerweile Fahrzeuge auf dem Markt, die könnten eine Stufe weitergehen, die könnten auf Level 3 gehen. Das wäre hochautomatisiert. Das hieße Längs- und Querführung in speziellen Situationen, in dem Fall bis 60 km/h und ich weiß jetzt gar nicht, was die anderen Einschränkungen noch sind. Aber ich muss jederzeit übernahmebereit sein als Fahrer. Fahrerin oder Fahrer.
Das heißt, deswegen, der Fahrer muss hinter seinem Lenkrad bereit sein, quasi gegebenenfalls einzugreifen.
Gegebenenfalls einzugreifen mit einer gewissen Vorwarnzeit. Und das ist zum Beispiel ein interessantes Gebiet für die Forschung auch, weil da kommt Psychologie zusammen, Human-Machine-Interfaces, dann diese ganzen Sensoren, wie gut kann auch der Algorithmus erkennen, wie stabil das Ganze eigentlich noch ist. Und dann das nächste Level, das wäre Level 4, das wäre dann hochautomatisiert. Da kann ich dann wirklich in Ulm meinetwegen auf die Autobahn fahren und sagen, okay, meinem Fahrzeug, ich will nach Hamburg und es fährt mich die A7 bis da oben, ohne dass ich eingreifen muss.
Das heißt, ihr sitzt dann hinten drin und vorne sitzt gar keiner und das Lenkrad bewegt sich von selbst so in etwa, oder?
Und kommt drauf an, wo die Systemgrenzen liegen. Das Spannende da ist, das System muss seine Grenzen kennen und muss dann im Notfall das gesamte Fahrzeug halt auch stabil zum Halten wiederbringen, muss es im Level 3 auch schon, wenn es merkt, der Fahrer oder die Fahrerin greifen nicht ein. Aber Level 4 ist dann halt nochmal eine Stufe höher. Da kann ich mich eigentlich drauf verlassen, dass das System da zum Beispiel auf der Autobahn mich pilotieren kann. Das wäre so ein typisches Beispiel, Autobahnpilot, aber vielleicht noch nicht im Stadtverkehr.
Wollte ich gerade
oder
sagen,
dann auch im Stadtverkehr. Und das nächste, das letzte Level, das wäre dann Level 5, das wäre vollautomatisch. Da gibt es dann gar kein Lenkrad mehr. Das sind zum Beispiel, was man heutzutage immer liest, diese People-Mover-Konzepte. Also im Prinzip autonom fahrende Fahrzeuge. Im Moment sieht man sie noch relativ langsam daherkommen, weil natürlich die Geschwindigkeitsbereiche dann relativ niedrig im Moment noch sind. Aber da gibt es gar kein Lenkrad mehr.
Bisschen abenteuerlich oder bisschen, wie soll ich mal sagen, von der Vorstellung, dass da einer mich dann wie Autobahn chauffiert in diesem Level 5 und ich gar keinen Eingriff mehr habe, denke mir, hoffentlich fällt die Technik nicht aus. Oder ist der Algorithmus dahinter natürlich korrekt. Also was Sie vorhin angesprochen haben, leuchtet mir auch ein, dass zumindest für die einzelnen Stufen, für die Stadt wahrscheinlich ein Level 1, 2 oder sowas von relevant ist, auf der Autobahn Level 3 oder 4 kann man sich eher vorstellen, wo der Verkehr normalerweise fließt und nicht abbremst, anstartet und wieder rechts vor links beobachten muss. No. Natürlich in Bezug auf Implementierung einer Logik, einer Software wäre das auch sicher, ist das sicherlich komplexer als auf der Autobahn sagen, geradeaus fahren und wenn 100 Meter vorab irgendein Hindernis ist, sanft abbremsen und gegebenenfalls irgendwo hinstellen oder was weiß ich. Aber auf jeden Fall kann man sich da auch dann eben je Verkehrssituation, je Straße, je Umfeld, wo man sich bewegt, dann unterschiedliche Levels dann vorstellen. Einmal darf der Fahrer vorne Platz nehmen und assistieren und einmal darf er hinten reinsitzen und sich chauffieren lassen.
Ja, wobei bei Level 4 hinten reinsitzen wäre wahrscheinlich auch nicht möglich. Mhm. Lenkrad wegschieben, es gibt da Konzepte, dass das Lenkrad weggeschoben wird, dass man sich zurücklehnen kann, dass man was lesen kann, E-Mails machen kann, Filme gucken kann, was auch immer und dann halt rechtzeitig vorgewarnt wird und dann sich halt wieder in die Fahrposition begibt. Während bei Level 3 muss man halt permanent übernahmebereit sein. Man kann sicherlich dann sich mit Gedanken auch irgendwo anders hin bewegen, aber man muss permanent übernahmebereit sein. Das ist der Unterschied.
Ja.
Und was halt auch eine Rolle spielt, ist zum Beispiel Vernetzung. Also gerade in der Stadt wird da an vielen Konzepten gearbeitet, ja auch hier in Ulm, wo im Prinzip über Kamerasysteme, Informationssysteme, Netzwerktechnik, also Informationen weitergegeben werden. Was passiert hinter der Ecke? Weil das ist das Problem in der Innenstadt ja auch. Ich sehe ja gar nicht überall, was los ist. Auf der Autobahn ist das jetzt eher seltener, dass da ein Haus direkt daneben steht und ich nicht sehe, wie die Autobahn weitergeht.
Nun sehe ich natürlich nicht, was 2 Kilometer voraus am Stau oder nicht Stau ist. Das sind sicherlich auch Informationen, wo man sagen kann.
Das ist richtig.
Und dann kann er entsprechend die Verkehrsführung wahrscheinlich im Sinne von einem Routenplaner dann auch noch mit ins Programm einspielen, sodass er im Prinzip weiß, ich war vorher raus und schicke denjenigen, den ich da fahre, dann halt statt über die Autobahn, über die Landstraße, weil da vorne ist Stau, da vorne ist Baustelle und es geht nicht voran. Also im Prinzip muss ja dann irgendwo auch so ein Aspekt Routenplanung, Zeitplanung irgendwo mit reinspielen, wenn der weiß, der muss aber definitiv zu seinem Termin um 13 Uhr, dann kann der nicht 3 Stunden im Auto warten, bis dann vielleicht zufälligerweise die Baustelle überhoben ist, sondern ja. Also man sieht schon, da kommen in Bezug auf Infrastruktur, wenn Sie jetzt auf Vernetzung ansprechen, muss natürlich dann irgendwann an der Autobahn wahrscheinlich auch irgendwie Funk oder irgendwelche irgendwelche Übertragungstools oder Masten irgendwo auch dann stehen, die natürlich dann auch Daten übertragen von Auto zu irgendwo zu einem datenverarbeitenden System dann irgendwo sicherstellen und das alles miteinander vernetzt ist und wieder der eine vielleicht Bereich, der vom einen System oder vom einen Rechnersystem System Wales betreut wird, an die nächsten übergeben wird, Süddeutschland an Norddeutschland oder sowas?
Da gibt's, also es gibt prinzipiell da zwei Konzepte. Einerseits natürlich in der Innenstadt Kamerasysteme etc., die da fest montiert sind, die dann einfach die Informationen auch verteilen. Mhm. Da gibt's Standards, gibt's WLAN-Standards etc., die da festgelegt sind, wie die Information weitergegeben wird. Und ansonsten, ja, ich meine im Prinzip schon, wenn wir uns navigieren lassen, sind wir ja permanent mit Rechnern verbunden, mit der Cloud verbunden, wie auch immer. Und auch darüber werden Informationen verteilt, auch auf der Autobahn. Und es gibt außerdem noch das Kaskadierung, das von Fahrzeug zu Fahrzeug übertragen wird. Das heißt, da brauche ich dann gar nicht so große Masten oder sowas, sondern das wird wirklich von Fahrzeug zu Fahrzeug weitergereicht. Mhm, ja. Das sind die zwei Möglichkeiten.
Wie ist denn die Sachlage? Also auf dem Markt gibt es, wie gesagt, schon Fahrzeuge, die, glaube ich, bis Level 3 oder gar ist es 4, ich weiß nicht, 3 wahrscheinlich fahren oder 2 oder was ist. Also derzeit, wenn wir jetzt in den Laden geht, sagen wir, legen ganz viel Geld hin, wir wollen, was das angeht, das Modernste, was es an Equipment derzeit mit Verkehrszulassung gibt, was kann ich momentan bis zu welchem Level erwerben, wenn mal Geld und Verfügbarkeit außen vor lassen?
Standard ist Level 2, auch das ist derzeit nur zugelassen. Level 3 wird von einem Fahrzeughersteller gesagt, er kann es, ist zulassungsfähig und es gibt mittlerweile auch die ersten Zulassungen für Spurverlassenswarner, wo es Spezifikationen gibt, dass das abgeprüft werden kann, weil das ist auch immer die Frage, wie prüfe ich solche Systeme ab? Ja. Aber das ist nochmal ein ganz anderes Themenfeld und man kann es kaufen, es ist aber noch nicht zugelassen. Und das sagt der Fahrzeughersteller auch ganz klar, es ist ready, aber es ist noch nicht freigeschaltet.
Also ein Thema, was in den nächsten Jahren wahrscheinlich dann irgendwo kommt. Wobei man das nicht mehr sagen muss, was ist eigentlich das so, das ist ein praktisches Überlegen, die mir gerade so einfällt. Es muss ja in dem Auto dann alles funktionieren. Das Auto muss gut gepflegt sein. Es gibt Leute, die passen auf ihr Auto nicht auf. Man sieht nur manchmal, wie Autos verbeult oder verrostet oder irgendwas ausschauen. Da geht ja Elektronik, ist ja da Technik dahinter. Das muss ja auch gut gepflegt sein. Und wenn das in der Stelle nicht der Fall ist, dann ist natürlich die Zuverlässigkeit oder aber auch die Wahrung der Betriebssicherheit natürlich im hohen Maße wahrscheinlich gefährdet. Wenn jetzt da drin irgendwo, was weiß ich, sich irgendwie Viecher irgendwie einmieten und irgendwie Kabel durchknabbern, soll ja manchmal vorkommen, dass irgendwelche Marder an die Autos klettern, die Elektronik anknabbern, dann ist natürlich gleich mal ein Problem in Bezug auf Fahrzeugsicherheit und Datensensorik.
Das ist natürlich ein guter Punkt, den Sie da ansprechen. Ja. Einerseits müssen die Systeme redundant ausgelegt werden. Das heißt, ich brauche immer noch einen Rückfall, eine Rückfallebene. Und zum anderen ist es natürlich so, dass diese Systeme sich auch selbst überwachen müssen. Das heißt, da sind schon, kann man sicher sein, wenn man solche Fahrzeuge kaufen kann, dass die geprüft sind und dass das sichergestellt wird.
Mhm. Sprechen wir doch über Ihren Schwerpunkt, über Simulationen, was so heute geht, was Sie machen können und alles, was da an dem Thema eben so an Daten oder an Anforderungen vor allem auch da ist, was man denn simuliert.
Okay, ja, steigen wir da gleich direkt ein. Im Bereich Fahrzeugsicherheit, als ich da angefangen habe, 94, da waren die ganzen Modelle noch relativ einfach. Da war ein Airbag zum Beispiel eine Ellipse, die langsam größer wurde im zweidimensionalen Modell. Heutzutage, wenn wir dreidimensional die Fahrzeuge simulieren mit Insassen, mit Airbags, mit allem, da sind wir bei Millionen von Elementen. Und jetzt werden Sie sich fragen, was sind Elemente? Das sind die Teile, aus denen wir im Computer die Welt zusammenbauen. Man kann das vielleicht so ein bisschen vergleichen, wenn Sie aus Lego-Bausteinen sich eine Welt zusammensetzen. Sie haben verschiedene Formen und je nachdem, was Sie gerade machen wollen, nutzen Sie diese, nutzen Sie Platten, nutzen Sie irgendwelche Dreieckselemente, nutzen Sie Würfelelemente. Genau sowas gibt es bei der finiten Elemente-Simulation, die ich stark nutze. Gibt es auch. Das heißt, wir bauen unsere Welt aus solchen Elementen zusammen. Allerdings anders als bei den Bausteinen ist es hier so, dass die auch noch aus unterschiedlichen Materialien sein können. Da gibt's halt nicht nur die Hartplastikteile, sondern da gibt's durchaus auch gummiartige. Da kann ich Materialmodelle zuweisen. Da gibt's welche, die, wenn ich die verforme, die dann in ihrer neuen Form bleiben, also die da Plastizität zeigen. Also alles solche Dinge kann ich mit diesen Elementen machen und kann damit halt meine Welt im Computer nachbauen. Und das sind Dinge, mit denen ich mich ja seit 1994 bei Takata damals beschäftige. Und hinzu kommen dann Airbags-Modelle zum Beispiel, wo dann auch noch das Gas, was ja in diesen Airbag einströmt und was den Druck im Airbag bewirkt und was am Ende dazu führt, wenn ich da hineinfalle, dass die Bewegungsenergie, die ich ja mitbringe, abgebaut wird und dass ich abgebremst werde über das Auspressen dieses Airbags. Wir sagen dazu, da wird Arbeit verrichtet, die kinetische Energie, die ich mitbringe, wird in Arbeit umgesetzt und das ist genau das, was auch in diesen Modellen passieren soll. Und die Detailliertheit dieser Modelle, die nimmt immer mehr zu, während wir am Anfang, ja, was weiß ich, zu meiner Zeit mit ein paar tausend Elementen vielleicht gearbeitet haben, sind im Moment die Modelle im Bereich Millionen Elemente, mehrere Millionen Elemente. Also wenn ich so ein Standardfahrzeugmodell, da ist immer das wichtige Kriterium, dass das auf der üblichen CPU-Anzahl, heutzutage sind das 192 für eine Rechnung, in 8 Stunden, das heißt über Nacht durchgerechnet sein sollte. Damit man die Ergebnisse dann halt wieder abfragen kann. Und das wäre ja im industriellen Umfeld bei uns an der Hochschule sind die Modelle natürlich durchaus etwas kleiner. Wenn wir unsere Studierenden da im Bereich Crash- und Insassensimulation Modelle aufbauen lassen, dann kommen wir nicht in diese Größenordnung. Wir haben auch keine 192 CPUs pro Person, die dann genutzt werden könnten.
Wie sieht denn das konkret aus, wenn jetzt sowas gefüllt werden muss, so eine Spezifikation von der Simulation? Da gibt es dann ein Interface und dann tippen dann die Leute die Anforderungen ein oder werden irgendwie Daten quasi als Textfile oder wie auch immer, CSV, irgendwie da reingeladen oder wie befüllt man von der Simulation? Ich meine, wenn das ein umfassendes, wirklich ein Simulationsprogramm ist, bekommt das ja sehr viele Inputdaten auch, um eben qualifiziert und sehr detailreich und ausschlussreich Output zu liefern. Aber da muss ja sehr viel erstmal eingegeben, erst einmal sehr viel vorgegeben und damit das simulieren kann.
Ja, das ist absolut richtig. Und diese Datensätze, die Sie da vorbereiten müssen, die können Sie zu einem großen Teil, also in vielen von den kommerziellen Tools halt grafisch vorbereiten. Sie bekommen Ihre Bauteile zum Beispiel aus der Konstruktion, aus dem CAD-Bereich, vernetzen die dann mit einem Vernetzungstool, was Ihnen halt diese Lego-mäßigen Bausteine da reinsetzt. Sie sagen halt, okay, da möchte ich flächige Elemente, da möchte ich würfelförmige Elemente oder auch gemischt mit so Tetraeder-Elementen haben und diesen müssen Sie dann noch Eigenschaften zuweisen, was ich vorhin sagte, die Materialien zum Beispiel oder auch bei flächigen Elementen, die sollen ja nicht unendlich dünn sein, sondern eine bestimmte Dicke haben, eine Dickenzuweisung machen und dann müssen Sie auch noch zwischen Ihren einzelnen Teilen, die Sie da modellieren, zum Beispiel Kontakte definieren, solche Dinge, das lernen auch unsere Studierenden dann alles in den entsprechenden Vorlesungen, wie man mit solchen Tools umgeht. Und wenn Sie so ein Fahrzeugmodell haben, da kommen die einzelnen Bauteile von den einzelnen Zulieferern. Dummy-Modelle zum Beispiel sind Standardmodelle, die kommen von den Dummy-Herstellern. Die Sitzmodelle kommen vom Sitzhersteller, die Airbag-Modelle vom Airbag-Hersteller etc. Und werden dann zusammengeführt zu einem Komplettmodell.
Mhm. Das heißt, wird heute dann noch konkret auch mit solchen Dummies simuliert? Das dann früher hat man, glaube ich, sowieso beschleunigende Schlitten gehabt, dann die Puppen, also die Dummies reingesetzt und dann eben Aufprall zum Beispiel gegen eine Wand irgendwo vollzogen und dann geguckt, wie ist der Schaden? Ist es vielleicht auch der Dummy dann beschädigt oder wo ist er beschädigt und daraus Schlüsse gezogen. Wird das dann auch noch gemacht? Assistiert das vernetzt dann mit eben so ein Simulationsprogramm, dass das im Prinzip die Daten bekommt? Oder wird auch der Vorgang, der Crash-Vorgang in dem Fall schon mit dem Computer simuliert, dass man gar keine, also wirklich greifbaren Puppen dann zum Beispiel mehr einsetzt? Oder wie ist das?
Beides. Also heutzutage ist es so, die Crashs werden heute nicht mehr gefahren, ohne dass die vorsimuliert wurden. Das heißt, die werden erst in der Simulation gefahren, werden optimiert. Man schaut sich an, wo will ich hin, wie könnte ich dort am besten hinkommen und das testet man dann. Aber man versucht gerade in der frühen Entwicklungsphase da sehr wenig Tests nur noch zu machen, weil die sind halt ziemlich teuer. Also so ein Crash-Test in der ersten Entwicklungsphase, da können Sie so 1 Million ungefähr hinlegen. Und zwar nicht nur für die Vorbereitung, sondern halt auch für die Bauteile, weil die ja zum Teil dann handgefertigt sind und das kostet halt wirklich entsprechend. Mhm. Und in der Simulation, wenn Sie die Modelle mal aufgebaut haben, dann da Variationen zu machen, das geht halt relativ schnell. Das ist sehr preisgünstig im Vergleich. Und Sie können halt auch viel mehr Informationen rausziehen. Im Crash, dort wo Sie keine Sensoren eingesetzt haben, wo Sie keine Kamera hingerichtet haben, sehen Sie erst im Nachhinein, oh, da ist was passiert. In der Simulation, dann blenden Sie einfach ein paar Teile aus und dann können Sie hinschauen, können sich anschauen, was Ihr Bauteil dort tut. Das heißt, Sie kriegen auch viel mehr Informationen raus. Aber es müssen validierte Modelle sein. Das heißt, die müssen eine valide Information liefern. Und das müssen Sie halt vorher sicherstellen. Da steckt viel Arbeit drin, aber die muss halt im Vorfeld geleistet werden. Mhm. Aber das ist mittlerweile Standard.
Das heißt, der eigentliche vorbereitende Zeitraum ist wesentlich größer als der durchführende. Und wahrscheinlich der auswertende auch noch sehr groß. Und von daher, wie ist das dann vom Zeitlichen? Also wenn man zum Beispiel früher irgendwie so eine einfache Simulation gefahren hat und heute eine komplexere, ist man dann heute schneller oder langsamer? Ich meine, heute hat man auf einer Seite schneller Rechner und vielleicht auch die Möglichkeit, schneller irgendwo Variabilitäten oder Variablen irgendwie zu befüllen oder Varianten irgendwie zu verwenden bei einer Simulation. Früher ist es vielleicht etwas schwieriger gewesen. Also die Fragestellung ist, das Simulieren der heute dann auch komplexeren Anforderungen insgesamt eine länger andauernde Aufgabe, als wo man früher mit einfachen Mitteln weniger simulieren konnte? Oder ist das dann einzuordnen und auch von der Bedeutung im Kontext der Fahrzeugentwicklung?
Wenn Sie heutzutage ein Fahrzeugmodell von Null aufbauen würden, das ist natürlich sehr aufwendig. Aber meistens startet man ja mit Modellen, die man schon hat, und variiert dann die Bauteile, die halt neu sind. Da nimmt man neue Geometrien rein etc. Das heißt, man startet eigentlich nie von Null. Und genauso die Dummy-Modelle zum Beispiel. Natürlich, wenn dann Überarbeitungen der Dummies da sind, dann gibt's auch wieder neue Modelle. Aber ansonsten haben Sie da Ihre Bibliothek. Die setzen Sie in Ihr Fahrzeug ein. Da müssen Sie halt im Fahrzeug dann, vielleicht ist die Sitzposition ein bisschen eine andere, müssen Sie entsprechend anpassen. Aber das geht relativ schnell. Vor allen Dingen haben sich die Tools wahnsinnig weiterentwickelt. Also heute geht vieles schon automatisiert. Da sagen Sie, okay, ich möchte jetzt einen Euro NCAP testen. Wenn die ganzen Modelle verfügbar sind, dann werden die zum Teil in einigen Tools semi-automatisch zusammengepackt. Sowas haben wir natürlich an der Hochschule nicht, brauchen wir auch nicht, aber in den Fahrzeugfirmen gibt es sowas. Und da kommt man dann schon relativ schnell zum Zuge.
Wobei ja auch die Autos inzwischen so gewisse Modulfertigung haben. Das heißt, bestimmte Autos, bestimmte Modellreihen verwenden bestimmte Basic oder Module, die dann wahrscheinlich wieder bestimmte Sicherheitsalter auch in Bezug auf Simulation Eigenschaften ausweisen, die dann eine Variante oder ein quasi neues Modell, das auf dem gleichen Modul Baukasten beruht, dann wahrscheinlich ableitbar sind im Wesentlichen. Das heißt, das, was Sie sagen, ist ja nicht komplett neu. Ich fange nicht bei Null an mit Simulieren und Ableiten von relevanten Informationen, sondern ich habe einen Datenbestand oder einen, wie soll man sagen, einen Wissensschatz, auf den ich zurückgreifen kann.
Genau. Also das auf jeden Fall. Und dort, wo natürlich neue Entwicklungen gemacht werden, also gerade wenn man jetzt zum Beispiel in den Bereich geht, es wurden Aluminiumfahrzeuge, Aluminiumkarossen entwickelt, Faserverbundwerkstoffe entwickelt. Das sind dann Dinge, solche Materialmodelle zum Beispiel zu entwickeln, sowas überhaupt mal auszuprobieren. Das passiert nicht in einem Entwicklungsprojekt, sondern das passiert vorher. Das sind dann Vorentwicklungsprojekte, Methodenentwicklungsprojekte, wo sowas dann stattfindet, was natürlich eine hochspannende Tätigkeit ist, wenn man da sich ganz neue Dinge anschauen kann. Vielleicht ist es manchmal auch frustrierend, wenn was nicht so funktioniert, wie man sich's wünscht, aber im Allgemeinen ist das halt wirklich hochspannend. Man kann da neue Dinge tun.
Mhm. Grundsätzlich meine Frage in Bezug auf Sicherheit und auch natürlich Simulation, die irgendwo zu mehr Sicherheit führen soll, ist wahrscheinlich in Bezug auf das, was man da umsetzt, alles auch eine Frage des Geldes. Ich denke, grundsätzlich kann man in Bezug auf Auto, auf Fahrzeugsicherheit, könnte man sehr, sehr viel tun, aber es ist eine Frage der Kosten. Theoretisch könnte ich in jedes Auto zum Beispiel in einen Rollkäfig einbauen. Ich könnte theoretisch Carbon-Teile einbauen. Was kostet halt einen Haufen Geld? Ich könnte theoretisch gesprochen, ein Auto aus Carbon herstellen, das immer wahrscheinlich stabiler sein wird als eins, das aus Blech und Plastik besteht. Aber es ist eine Frage auch nach deiner Kosten, ne?
Jein. Es ist eine Frage des Anwendungsfalles. Also ja. Wenn Sie zum Beispiel Faserverbundwerkstoffe, was Sie ansprechen, einsetzen, natürlich, Sie haben eine gewisse Steifigkeit, aber in dem Moment, wenn die dann wirklich kaputt gehen, zerbröseln die relativ stark. Die nehmen dabei auch Energie auf. Sowas wird auch untersucht. In welchen Bereichen können Faserverbundwerkstoffe eingesetzt werden? Werden ja auch eingesetzt. Und in anderen Bereichen sind Sie mit Blechen besser dran, die sich halt dann gezielt deformieren, gezielt zusammenfalten, dadurch Energie abbauen. Mhm. Also da schaut man schon drauf.
Ja, wir haben in der Vorankündigung zur Sendung auch ein bisschen was zum Thema Ergonomie drinstehen. Ich denke auch Ergonomie und Ableitung von ergonomischen, zum Beispiel Sitzen, wir haben hier ein Programm stehen in Bezug auf Rudern, hat viel mit Simulationen, mit Erkenntnissen, die über Algorithmen gewonnen werden, zu tun. Was hat es damit auf sich? Ist jetzt das Thema, dass Sie jetzt gerade mit Rudersitzen zu tun haben, irgendwie rudern Sie zum Beispiel persönlich gerne, oder wie kommen Sie ans Rudern oder die Simulation, wie hat sich das ergeben?
Nein, ich rudere selber gar nicht, aber ein Kollege von uns ist an der Technischen Hochschule, der mittlerweile jetzt im Ruhestand ist, der rudert, und er hatte die Idee, mit seiner Frau in Ulm auf die Donau zu steigen und bis ans Schwarze Meer zu rudern. Und er hat das auch gemacht, und er hatte halt Angst, ich sag's jetzt mal so, wie man es vielleicht nicht ausdrücken sollte, buchstäblich, dass ihm der Arsch wehtut.
Ja.
Und er kam dann auf einen Kollegen von mir, auf den Professor Göbel und zu und hat gefragt, ob man da nicht was machen könnte. Und dann kam dieses Projekt ans Laufen. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt gerade eigentlich für die Fahrzeugsicherheit Menschenmodelle bekommen, sogenannte Human Body Models, mit denen man im Bereich autonomes Fahren simulieren kann. Das können wir vielleicht in einer Extrasendung nochmal vertiefen.
Ja,
bleiben wir bei der Ergonomie. Und dann war halt die Frage, da habe ich überlegt, Mensch, man müsste doch dieses Menschenmodell, was wirklich aus Knochen, aus Haut, aus allem besteht, müsste man doch hernehmen können und sich mal anschauen können, wie die Druckverteilung auf so einem Rudersitz ist. Und gemacht, getan, das funktioniert auch ganz gut. Und jetzt ist natürlich dieses Menschenmodell, was wir da haben, nicht der Kollege, der da rudern wollte, und auch nicht seine Frau. Das heißt, für die speziell konnten wir aus der Simulation keine Ergebnisse ableiten, aber das haben wir dann über Druckmessungen gemacht und daraus im CAD-Bereich dann Sitze angepasst, 3D gedruckt, und die sind damit rudern gegangen.
Ah ja, das heißt, die konnten jetzt wesentlich bequemer sitzen, nach 5 Stunden aus dem Ruderboot steigen, ohne dass ihnen alles wehgetan hat.
Ja, 5 Stunden ist richtig. Die waren 79 Tage unterwegs und pro Tag im Durchschnitt 5 Stunden.
5 Stunden, habe ich richtig gesagt, ohne dass ich es wusste. Ja, also auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt, weil sonst würde einem sehr schnell alles wehtun. Das heißt, hier die Fragestellung der Ergonomie bei so einer Sportimitation ganz, ganz wichtig. Und wahrscheinlich hat auch da ein bisschen was mit Material zu tun. Oder ist das ein sehr festes oder ist es nachgesteifiges oder weich, nachgiebiges Material? Kann ich mir vorstellen, oder?
Also die Rudersitze an sich sind entweder aus Holz oder aus Carbon. Das heißt, die sind steif. Was ein bisschen nachgiebig ist, das sind die Ergonometersitze. Das heißt, die, wo man einfach nur übt. Wir hatten ein Projekt mit dem Ruderverband, da haben wir uns mit dem Thema intensiver beschäftigt in der Technischen Hochschule. Ist jetzt leider ausgelaufen. Im Moment sind wir noch dran, ob es da vielleicht mal eine Weiterfinanzierung, einen Nachfolger geben könnte. Und dann wäre genau das Thema Material. Muss ich an einigen Stellen eventuell weicheres Material einsetzen? Bietet sich das an? Wäre da genau ein Thema, was wir gern untersuchen würden? Weil das ist so als im Prinzip Endprodukt von dem letzten Projekt mit übrig geblieben, dass man da vielleicht mal reinschauen sollte, ob sich da was anbietet.
Ich meine, es wäre doch ganz interessant. Ich kann mir vorstellen, dass da viele Router oder Leute, die das auch vielleicht sogar in Richtung Wettbewerb und ganz viel sitzen, irgendwo an der Stelle mit Interesse verfolgen. Ich meine, ich weiß, dass man zum Beispiel für die Olympia, damals für die Bobfahrer und für alles auch irgendwie in Bezug auf Aerodynamik und Material sehr, sehr viel Geld investiert hat, um da überhaupt wettbewerbsfähiger zu sein oder einfach ein Optimum zu schaffen. Und wenn die Router den ganzen Tag da auch ihren Sitz üben und sitzen, wäre das natürlich für die auch sicherlich angenehm und vielleicht auch sogar werden sie nachher besser und schneller unterwegs, als wenn ihr dahinter lädt, tut alle paar Stunden oder beim Training.
Genau, das war das Ziel dieser Untersuchung mit dem Rudersportverband. Das ging in Richtung Leistungssport. Und interessanterweise, es gibt bisher keine standardmäßig angepassten Rudersitze. Es gibt nur die Standardsitze zu kaufen und die fahren damit. War für uns auch sehr überraschend, als wir mit dem Projekt angefangen haben. Und vielleicht ändert sich ja da ein bisschen was.
Das heißt, dann ist ein sehr konkretes Projekt, das an der Hochschule auch in Verbindung mit in dem Fall den Verbänden oder mit den Rudern Ruderern dann durchgeführt werden kann. Das heißt, könnte sein, dass hier auf der Donau dann mal mit diesen Erkenntnissen dann die Ruderer unterwegs sind.
Da waren sogar schon Ruderer unterwegs, und ich meine, wir sind auf kleiner Flamme, sind wir weiter an dem Thema dran, auch mit dem Rudersportclub hier in Ulm. Aber Im Moment ist halt so, dass wir keine Finanzierung haben und da jetzt nicht auf größerem, ja, in größeren Maßstab weitermachen können.
Ja, ich meine, Ulm hat ja schon verschiedene Olympia-Teilnehmer, ja, genau, und Sieger im Rudern hervorgehoben, insofern, oder hervorgebracht. Insofern ist Rudern und Ulm ja doch eine gewisse, glaube ich, kann man sagen, Hochburg, wo natürlich wahrscheinlich solche Forschungen oder solche Dinge dann auch mit Interesse verfolgt werden. Aber wir haben es, glaube ich, schon ein bisschen deutlich gemacht und sollten vielleicht auch nochmal sagen, bei Ihnen in der Hochschule ist da sehr viel auch mit, ja, Praxisrelevanz oder mit Bezug zu Produkten, die auf dem Markt sind, zu machen. Und für die Studenten, denke ich mal, natürlich ein sehr, sehr interessantes Umfeld. Jetzt sollte man vielleicht nochmal sagen, in welchem Umfeld man jetzt bei Ihnen an der Hochschule, also was genau man studieren kann und sollte, um sich jetzt zum Beispiel mit solchen Fragestellungen der Weiterentwicklung von einem ergonomischen Sitz oder von der Weiterentwicklung, Simulation, Fahrzeug mit Crashtest, Dummies und entsprechende Software und Algorithmen zu befassen, was man da am besten macht. Also wo genau, wie sind die, wie heißen die Studien aus die Richtung und was genau macht man da? Also
ja, vielen Dank. Es gibt ganz prinzipiell, wenn man in den Bereich der Simulation gehen möchte, bei solchen Anwendungen zwei Zugangsmöglichkeiten. Entweder ich studiere das Anwendungsgebiet, meinetwegen im Bachelor, und setze dann als Vertiefungsrichtung oder dann auch im Master Simulation drauf. Da haben wir sehr viele Möglichkeiten, sei es Maschinenbau, Fahrzeugtechnik oder Medizintechnik, Mechatronik. Wir haben Informatiker bei uns, das sind dann eher die Software entwickeln mit. Wir haben aber ansonsten auch Elektrotechniker, Thema Produktionstechnik, dass die Linien, auf denen Dinge produziert werden, überhaupt erstmal entstehen, dass die mit Sensoren ausgestattet werden und so weiter. Umwelttechnik, Energietechnik, das sind so Studiengänge. Und in all diesen Bereichen wird im Endeffekt simuliert. Es geht heute kaum noch irgendwas, wo nicht simuliert wird. Sei es in der Chemie, dass da Anlagen simuliert werden, im Bereich von Medizintechnik, von Heilung, Knochenheilung etc., da wird simuliert. Also die Simulation zieht sich überall durch. Das heißt, man kann auf dem Bachelorstudium jederzeit eine Spezialisierung in Richtung Simulation draufsetzen. Sei es im Bachelor oder im Master. Und damit bin ich auch schon bei einem Master, aber auch einem Bachelor, wo ich das von Grund auf studieren kann. Das wäre nämlich CSE. Das ist ein gemeinsamer Studiengang von Technischer Hochschule Ulm und Universität Ulm. Heißt Computational Science and Engineering. Und da bilden wir genau solche Berechnungsingenieure aus. Und deren Ausbildung besteht aus verschiedenen Säulen. Mathematik stark, Informatik, dann die Ingenieurwissenschaften und Naturwissenschaften, aber auch Modellbildung, Simulation, und das wirklich vom Bachelor an, also von Anfang an. Und da kann man sagen, okay, ich möchte simulieren, und hinten raus überlege ich mir dann, in welches Spezialgebiet ich gehen will.
Ja, das heißt, man kann erstmal das machen, und dann gibt es sicherlich viele Vertiefungen. Sie haben Medizin angesprochen, aber in Ulm, denke ich auch gerade, ist ja auch Automobilbranche durchaus, ja, auch präsent. Also gibt es wahrscheinlich dann auch vielleicht auch sogar für praktischen Einsatz oder Praktika-Möglichkeiten mit der Automobilbranche irgendwo was zu machen, oder?
Auf jeden Fall. Ja. Ganz prinzipiell, natürlich muss nicht unbedingt Automobilbranche sein, aber gern auch. Und da gibt es sehr viele Möglichkeiten. Wow. Und wenn es ums Bewerben geht, dann wenden Sie sich einfach an die Studienberatung, zum Beispiel bei unserer Technischen Hochschule Ulm. Die kann Sie über all diese Studiengänge informieren. Es gibt sicherlich in dem allgemeinen Vergabeverfahren, da ist jetzt die erste Runde vorbei, aber Ende August wird die Nachrückphase starten, und da findet man sicherlich auch die Möglichkeit, wenn man sich für sowas interessiert, da noch zu bewerben. Und CSE, der Studiengang mit der Uni, da ist es sowieso so, da können Sie sich online auf den Seiten der Universität Ulm noch bis Ende September bewerben.
Mhm. Und wenn man dann näheres wissen will, es gibt ja bestimmt auch eine Internetseite, wo, ja, man, genau, ein bisschen was nachlesen kann. Haben Sie die gerade?
www.thu.de, ganz, ja, einfach.
Sehr gut, genau. Und wenn man das mal irgendwie ein bisschen näher angucken will oder so, gibt es auch, sich interessiert, gibt es irgendwie so eine Möglichkeit, dass man mal vorbeischaut oder auch mal in die Labore reinguckt, vielleicht mal einfach ein bisschen den Eindruck gewinnt, was Sie dort alles haben?
Das auf jeden Fall, also sowohl bei den Studiengängen, die THU alleine macht, da gibt es natürlich Studieninfo-Möglichkeiten, da kann man sich jederzeit an die Studierenden Beratung wenden. Und bei CSE ist es auch so, da sind immer in den Pfingstferien, machen wir da Modellierungswochen, da können die Schülerinnen und Schüler zu uns kommen und dann einfach mal ausprobieren, wäre das was für mich? Und sich dann danach entscheiden. Und da haben sich schon durchaus viele für entschieden, dann zu sagen, wow, das macht Spaß, das ist spannend, da möchte ich mit dabei sein.
Weil man die Frage stellt, darauf kommt Frauen und Technik, machen das auch Mädels inzwischen oder wie stark ist der Anteil?
Doch, also machen, gerade bei CSE haben wir da durchaus auch einige Mädels, aber insgesamt natürlich im MINT-Bereich ist es so, die Damen sind da durchaus in der Minderheit, aber wir hoffen, dass wir da durchaus mehr erreichen.
Vielleicht nach dem heutigen Tag. Mal sehen, Sie erzählen uns beim nächsten Mal gerne dann, wie es gelaufen ist, ob sich neue Studenten gemeldet haben, ob der Zuspruch jetzt in Fragestellung der Simulation zugenommen hat. Ja, aber wir sind tatsächlich bei 16:59:30. Insofern, Frau Bauern, ganz herzlichen Dank, dass Sie heute da gewesen sind bei uns in der Plattform. Wir eine Stunde über Simulation im Automobilbereich und in der Ergonomie gesprochen haben. Mein Name ist Michael Trost. Sie waren nochmal den Namen, ganz kurz dürfen Sie mal sagen.
Manuela Beun, vielen Dank, dass ich hier sein durfte und das präsentieren durfte.
Vielen Dank, wir sagen Tschüss, bis dann.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.